Als stolzer Besitzer einer Triathlon- oder Laufuhr bist du vermutlich täglich mit einem gewissen Wert konfrontiert. Die Rede ist hier von der VO2 Max. Doch was verbirgt sich eigentlich dahinter? Und was sagt diese Zahl über dich und deine Fitness aus? Darüber klären wir dich in dieser Podcast-Folge auf.
Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast. Hier sind Lotta und Schorsch, deine Coaches und Experten, wenn es um die Leistungssteigerung im Triathlon geht. Sie zeigen dir, worauf es ankommt, damit du deine Ziele mit minimalem Aufwand und maximalem Erfolg erreichst. Bist du bereit, alles zu geben?
Ich glaube, wir haben einen Zaungast, dem unsere Folge nicht gefällt.
Ja, da meckert jemand im Hintergrund.
Aber wie? Ja, herzlich willkommen im Outdoor-Podcast-Studio.
Ja, wir haben uns das einfach mal gegönnt, da wir leider nicht auf dem Rad sitzen und Fahrrad fahren können heute am Sonntag, gönnen wir uns wenigstens einen Podcast in der Sonne.
Ja, genau.
Und deshalb die netten Hintergrundgeräusche.
Ja, genau, weil die Sonne scheint wunderbar auf unseren Balkon und wir haben den kurzerhand umfunktioniert, haben aber irgendwie jetzt so global gesehen nicht alles ausschließen können. Das heißt, es kann sein, dass ein Flugzeug vorbeikommt. Ich hoffe, die Amsel geht bald wieder, aber vielleicht ist sie auch länger zu Besuch gerade. Aber man wird das ein oder andere im Hintergrund hören.
Ich glaube, das ist keine Amsel, das müsste eigentlich ein Spatz sein.
Ja, vielleicht ist es auch
Amseln
ein Spatz.
Amseln singen schöner.
Ja, naja. Ich hätte jetzt gesagt, ja, ihr könnt ja mal ins Studio schreiben, was das ist, aber wir sind ja nicht live. Dafür heute mit einem sehr spannenden Thema und eigentlich dem einzigen Grund, warum ich eine Sportuhr habe.
Ist es so?
Ja, warum sollte man sonst, ne? wenn nicht für die VO2 Max, warum sonst?
Ich dachte, die meisten Leute haben eine Sportuhr oder eine Fitnessuhr, um ihre Kalorien und ihre Schritte zu tracken.
Ja, aber mit vielen Kalorien kannst du ja nie angeben. Aber mit einer hohen VO2 Max bist du doch in jeder Lauf-Facebook-Gruppe der Held.
Ja, ich denke mal, bei Strava wäre das wahrscheinllich auch ein Gag, wenn jeder da schreiben würde, hier meine VO2 Max liegt da und da. Wobei bei Strava die Werte auch nie stimmen. Also bei mir sind da Sachen ausgerechnet, ich verstehe nicht, wo die herkommen.
Aber bei Strava, da geht es ja darum, dass du der Schnellste am Berg bist oder der Schnellste in der Ebene oder der Schnellste hier und da. Und
ja, aber das ist ja fast dasselbe, wie eine hohe VO2 Max zu haben, nicht?
Nee. Es geht ja darum zu sagen, okay, ich habe die Strecke schneller geschafft als alle anderen.
Ja, aber das schaffst du ja nur, wenn deine VO2 Max höher ist als die der Konkurrenz.
Gibt es da einen Zusammenhang?
Ich behaupte ja.
Okay, ja, dann stellst du ja schon quasi mal die erste Frage. Was bezeichnet die VO2 Max denn eigentlich?
Ja, stellen wir uns mal ganz dumm und überlegen uns, woraus dieser Wert...
Nein, nur ich stelle mich dumm hier in dieser Folge. Du musst erklären.
Nein, das war jetzt eigentlich ein Zitat aus der Feuerzangenbowle für alle, die das erkannt haben, aber Spaß beiseite.
Okay.
Da ging es nämlich um die Dampfmaschinen. Aber wir sprechen jetzt über...
Die VO2 Max.
Die VO2 Max, genau. Ja.
Macht auch Dampf, aber da kommen wir später drauf.
Also, Max ist, glaube ich, für alle am einfachsten zu erklären. Also es geht um irgendein Maximum, um einen Wert, der möglichst hoch ist. O2, Sauerstoff, haben wir auch schon mal irgendwann in Chemie oder Bio mitbekommen.
Ja.
Und V steht für Volumen.
Mhm.
Also viele Leute bezeichnen diesen Wert auch als maximale Sauerstoffkapazität oder man nennt es auch aerobe Kapazität. Und manche sagen eben, das ist quasi die Größe des Motors oder auch generell die aerobe Fitness.
Ich habe einen netten Satz gefunden, der besagt, die VO2 Max ist die maximale Sauerstoffmenge, die vom Körper während einer maximalen Ausbelastung aufgenommen werden kann.
Ja, sehr schön auswendig gelernt.
Gut, ne?
Ja, also es geht eigentlich nicht nur darum, wie viel Sauerstoff aufgenommen werden kann, sondern auch, wie viel Sauerstoff verwertet werden kann. Also es ist ja quasi ein ganzer Kreislauf. Wir atmen ein, die Luft, da sind, ich glaube, 17% Sauerstoff drin, also auf jeden Fall gar nicht mal so viel. 17, 19, 20, irgendwie so in dem Dreh.
Mhm.
Dann kommt das Ganze eben über die Luftröhre in die Lungen. Von da aus wird es über die kleinen Lungenbläschen oder wer ein bisschen klugscheiß sein will, über die Alveolen ins Blut. Und wird dann von den Venen mithilfe von Hämoglobin überall hin transportiert.
Von den Arterien.
Natürlich, die Arterien, du hast recht. Genau, die Venen bringst dann wieder zurück. Also die
da habe ich lange gebraucht, bis ich das wusste.
Ja, genau. Die Arterien bringst quasi in die Muskeln und dort wird der Sauerstoff dann, verwertet ist gut. Wir brauchen ihn ja zum Beispiel, um Fette und Kohlenhydrate zu umzuwandeln in ATP. Darüber haben wir ja schon lang und breit gesprochen. Und dann ist quasi nur noch das Endprodukt, das CO2, übrig, idealerweise, wenn wir allen Sauerstoff benutzt haben. Falls nicht, dann kommt halt auch wieder Sauerstoff ein bisschen zurück. Und zwar jetzt über die Venen. Und dann kommt das Ganze eben wieder zurück in die Lunge und dann geht es mehr oder weniger wieder von vorne los, ne? Das ist so ein bisschen der Kreislauf.
Der Kreislauf des Lebens.
Der Kreislauf des Sauerstoffs in diesem Fall. Und in diesem ganzen Kreislauf kommt es eben darauf an, dass wir natürlich erstens möglichst viel Sauerstoff überhaupt aufnehmen.
Darf ich ganz kurz aufnehmen, weil du es gerade gesagt hast, aufnehmen bedeutet, glaube ich, tatsächlich eben nicht einatmen, sondern was dann in der Bewegungsmuskulatur ankommt und dort quasi aufgenommen werden kann, um Energie zu erzeugen, was du ja gerade auch beschrieben hast. Also es geht nicht so sehr darum, was man einatmen kann, sondern wie viel dann eben, wenn es über die Arterien zur Bewegungsmuskulatur kommt, was da aufgenommen werden kann.
Ja, genau. Also eigentlich ja auch, wie viel Sauerstoff überhaupt von den Lungenbläschen ans Blut abgegeben wird. Das ist auch eigentlich genetisch vorgegeben. Das heißt, da können wir nicht viel dran ändern. Aber mit dem Training können wir halt zum Beispiel was daran ändern, wie die Mitochondrien arbeiten, die in den Muskelzellen sitzen und das Ganze eben dann in ATP umwandeln. Und je mehr wir davon haben, umso besser.
Ja, es ist natürlich auch ein Punkt, wie viel Sauerstoff kann unser Blut transportieren? Das ist eben auch noch so ein Faktor in dieser ganzen Geschichte. Aber ich glaube, auf die ganzen Sachen kommen wir vielleicht auch später nochmal. Ich hätte noch eine Frage, und zwar habe ich gehört, dass es eine absolute und eine relative VO2max gibt. Was ist denn da der Unterschied?
Also den relativen Wert kennen wir ja mehr oder weniger alle, wenn wir auf unsere Uhr gucken und die sagt, hier, deine VO2max liegt bei 52, was auch immer. Das ist natürlich immer sportartspezifisch. Das heißt, beim Laufen und beim Radfahren ist sie meistens unterschiedlich. Idealerweise sollte sie beim Laufen ein bisschen höher sein, weil man da mehr Muskulatur benutzt. Aber wenn du halt mehr Rad fährst als läufst, dann ist wahrscheinlich deine Rad-VO2max höher. Also ist bei mir der Fall. Tatsächlich. Aber deine Frage war ja, was jetzt ist mit der absoluten und relativen? Also die Relative bezieht sich quasi auf das eigene Körpergewicht oder bezieht das Körpergewicht mit ein. Eigentlich wird ja die VO2max quasi in Milliliter pro Minute angegeben. Also wie viel Milliliter Sauerstoff werden pro Minute durch deinen Körper gepumpt und da verwurstet? Das wäre dann die absolute VO2max. Und da es natürlich einen Unterschied macht, ob du jetzt 60 oder 100 Kilo wiegst, weil du mit 100 Kilo vermutlich sehr viel mehr Sauerstoff brauchst, erst recht, wenn du aktiv bist und auch viele Muskeln hast, dann wäre es natürlich besser, wenn da ein höherer Wert absolut da wäre. Und um das eben vergleichbar zu machen, hat man noch das Körpergewicht mit eingeführt und gesagt, okay, die relative VO2max wird eben in Milliliter pro Kilogramm pro Minute angegeben. Und ja, wenn man jetzt ausrechnen möchte, wie viel Liter Sauerstoff man quasi pro Minute da verwertet, dann muss man einfach nur diese Zahl, die einem die Uhr angibt, mit dem eigenen Körpergewicht multiplizieren. Also vorausgesetzt, man hat das halt alles richtig hinterlegt bei Garmin oder Polar oder wo auch immer. Dann kann man sich das schnell ausrechnen.
Das sind zwei gute Punkte, die du sagst. Also wenn ich jetzt eine VO2max von 50 habe, also wenn mir die Uhr eine VO2max von 50 anzeigt und ich wiege 100 Kilo, dann ist das ein halber Liter. Richtig? Das wären ja 50 mal 100. Nee,
dann sind es 5000 Milliliter, dann also 5 Liter.
Genau, das sind 5 Liter. Ich weiß schon, warum ich nicht Mathe studieren habe.
Dann sind aber das mit den Nullen und Kommas, das war für mich auch
wenn ich keinen Zettel habe, keine Chance. Das heißt, dann würde man 5 Liter Sauerstoff in der Minute umsetzen. So. Das ist die einfache Rechnung. Und ja, du hast vollkommen recht. Es ist extrem wichtig, was man hinterlegt hat bei Garmin, weil wenn ich jetzt, ich habe vor 3 Jahren mein Profil bei Garmin angelegt und habe da eingegeben, damals hatte ich 75 Kilo. So, und jetzt mittlerweile habe ich 83 Kilo, aber habe das nicht angepasst, dann rechnet die Uhr immer noch mit 75 Kilo. Das heißt, dieselbe Menge an Sauerstoff, die ich einatme, wird bei Garmin nur auf 75 Kilo berechnet, obwohl ich 83 habe. Und dann ist meine VO2 Max höher, weil ich ja...
Also sie wird dir höher angezeigt, als sie eigentlich ist,
genau,
in dem Fall.
Richtig.
Genau, ist jetzt nur eine Beispielrechnung,
ja, aber
damit man sich das vorstellen kann. Das trifft ja nicht auf dich zu, du wiegst ja keine 85.
Nein, aber das ist ja egal. So wäre das. Deswegen ist es zum Beispiel extrem wichtig, oder wäre es extrem wichtig, wenn man diesen Wert wirklich genau nimmt, dass man sich eine Waage kauft, auf die man eben jeden Tag stehen kann, die über eine App, also die quasi über Bluetooth das Gewicht ans Handy schickt und das Handy, über welche App das auch immer ist, dieses Gewicht nach Garmin schickt. Damit Garmin eben immer dein aktuelles Gewicht hat, weil nur, also dann ist die VO2 Max halt wesentlich genauer, als wenn du da vor 5 Jahren was eingetragen hast, was heute nicht mehr stimmt.
Ja, das stimmt.
Nur
natürlich,
so.
Eine andere Lösung wäre einfach nicht zuzunehmen oder nicht abzunehmen.
Ja,
also
klar.
Ich behaupte, mein Gewicht... Mein Wettkampfgewicht quasi schwankt immer so um 1-2 Kilo im Laufe des Jahres, aber ansonsten bleibt das relativ gleich.
Mhm.
Ich finde die Sache mit dem Datenschutz halt immer so ein bisschen dubios oder bin da nicht so ein Fan von, jeden Tag auf eine Waage zu steigen, die dann so, dass Garmin und Apple und wer auch immer am besten alle wissen, was meine Daten sind,
ja,
und mir dann entsprechende Werbung anzeigen oder vielleicht auch noch schlimmere Sachen. Ja, muss natürlich jeder selber entscheiden.
Ja.
Und außerdem, manche Leute triggert es auch, regelmäßig auf eine Waage zu steigen, ganz abgesehen davon. Ich glaube, dass der Punkt ist klar geworden. Es geht halt nur, wenn man wirklich das richtige Gewicht benutzt.
Waage und Gewicht sind, glaube ich, auch ein Thema dann für eine andere Folge. Aber es ist halt tatsächlich wichtig, weil diese VO2 Max sich eben aufs Körpergewicht bezieht. So.
Ja, genau.
Und das sollte man wissen, oder? Dann kann man ja vielleicht auch selber sagen, okay, ich habe jetzt das Weihnachten irgendwie viele Plätzchen, 10 Kilo zugenommen. Vielleicht stimmt die VO2 Max nicht mehr. Oder man kann ja dann händisch das Gewicht auch eintragen. So muss man ja auch nicht ständig auf die Waage gehen. Aber du hast recht, nur so viel dazu. Jetzt haben wir jedenfalls schon mal so ein grundsätzliches Verständnis von diesem Wert.
Mhm.
Aber ich habe gehört, es gibt auch noch eine Formel im Hintergrund.
Ja, genau. Also die beschreibt im Prinzip so das, was wir jetzt auch schon erklärt haben. Die sagt eben, die VO2 Max ist das Produkt aus dem Herzminutenvolumen und der sogenannten arteriovenösen Sauerstoffdifferenz.
Mhm.
Klingt jetzt erstmal ziemlich sperrig.
Ist aber sehr logisch.
Ja, dahinter verbirgt sich eben quasi die Menge an Sauerstoff, die noch übrig bleibt, die noch übrig bleibt, wenn der Sauerstoff schon in den Zellen war. Also wir bringen natürlich eine gewisse Menge an Sauerstoff über die Arterien zu den Muskeln und dann kommt eine gewisse Menge an Sauerstoff zurück. Und wenn eben sehr, sehr viel Sauerstoff zurückkommt, dann ist dieser Wert relativ klein und dann ist auch die VO2 Max relativ klein. Wenn aber sehr wenig Sauerstoff zurückkommt, weil man alles schon in ATP umgewandelt hat, mit Fetten und Kohlenhydraten, dann ist der VO2-Max-Wert sehr hoch. Und der andere Faktor in diesem Produkt, Mathe, 4. Klasse, das ist das Herzminutenvolumen. Das setzt sich zusammen aus der Herzfrequenz und dem Schlagvolumen. Das heißt, wie oft schlägt unser Herz pro Minute und wie viel Sauerstoff oder wie viel Blut überhaupt kann das Herz dann mit einem Mal pumpen.
Mhm.
Das ist das Schlagvolumen. Und wenn dieser Wert auch hoch ist, dann ist die VO2 Max eben auch hoch.
Da würde ich einmal zu meinem Beispiel zurückkehren. Wenn wir jetzt sagen, wir haben 5 Liter weil VO2 Max ist ja 50 und wir wiegen 100 Kilo. Also wir haben quasi ein Minutenvolumen von 5 Litern. Dann könnte man sagen, wenn jetzt, einfache Rechnung, wenn das Herz 10-mal schlägt die Minute, dann hätten wir jeden Schlag einen halben Liter Blut gepumpt.
So, also, ich glaube, das wäre ganz schön wenig.
Ja, ja, ist, aber es ist einfach zu rechnen. So.
Aber dann mach doch lieber mit 100.
Ja, okay, dann hast du halt einen Puls mit 100 und dann pumpt das Herz bei jedem Schlag 50 Milliliter.
Mhm.
So, das heißt, das wird dann interessant, wenn du dann einen Puls von 150 hast, dann wäre das ja quasi nochmal weniger, dann würde immer weniger gepumpt. Beziehungsweise das Ziel ist natürlich auch, dass wir das Herz so trainieren, dass es mehr pumpen kann.
Mhm.
Dann haben wir auch wieder einen Baustein in der Sauerstoffversorgung optimiert und kriegen mehr Sauerstoff quasi an die Mitochondrien, also über die Arterie in die Bewegungsmuskulatur.
Mhm. Ja, genau. Also eigentlich hast du jetzt schon so zwei Punkte angebracht, wie man quasi die VO2 Max auch erhöhen kann. Also das eine wäre natürlich, dass wir an der Herzfrequenz schrauben, mehr oder weniger. Mhm. Die ist natürlich schon auch genetisch vorgegeben. Also es gibt ein Maximum. Unsere maximale Herzfrequenz können wir halt nicht überschreiten.
Mhm.
Und die sinkt ja auch mit dem Alter,
mhm.
weil unser Herz halt, weil unsere Gefäße einfach immer ein bisschen träger werden und auch ja die Elastizität nachnimmt oder nachlässt und so weiter. Und genau, worauf wollte ich hinaus? Aber die Belastungsherzfrequenz kann halt sinken. Also wir werden immer effizienter. Das Herz an sich wird meistens kräftiger durch das Training, idealerweise, und kann halt dann mehr auf einmal pumpen mit weniger Schlägen. Also eigentlich schont sich das Herz so ein bisschen.
Es kann unter Umständen sogar größer werden. Also das kommt darauf an, in welchem Alter man anfängt mit Trainieren, aber gerade bei Profisportlern findet man auch oft ein größeres Herz.
Mhm.
Das heißt, die Kammer ist auch größer und kann deswegen mehr Blut quasi fassen. Und wenn dann der Muskel noch stärker ist und es besser pumpen kann, dann ja, haben wir gleich quasi zwei Punkte verbessert, um mehr Sauerstoff da reinzubringen.
Ja, umgekehrt kann das natürlich auch wieder zu einem Problem werden. Jonas Deichmann hat das, glaube ich, auch mal angesprochen bei seiner Challenge, dass wenn man so ein Sportlerherz hat und dann einfach aufhört zu trainieren von jetzt auf gleich, dass das eben den Körper dann auch schädigen kann. Deshalb trainiert man ja normalerweise auch ab, wenn man halt Profisportler war. Aber genau, was ich eigentlich noch sagen wollte, jetzt abgesehen davon, dass das Herz eben effizienter wird und mehr Blut auf einmal pumpt, können wir ja durch Training eben auch unsere Mitochondrien zum Beispiel vermehren, also die Mitochondriendichte vergrößern.
Mhm.
Aber eigentlich wollten wir ja heute gar nicht drüber sprechen, wie man die VO2 Max verbessert, sondern
erstmal, ja,
was das alles ist und auch, wie man einschätzen kann, ob jetzt die 50 Milliliter pro Kilogramm pro Körpergewicht gut sind oder halt nicht so.
Ja, und das ist so eine Frage. Also wenn ich auf meine Uhr gucke, dann sagt sie auf jeden Fall, ich habe das schon wieder vergessen, ich habe es dreimal gelesen in den letzten Tagen, ausgezeichnet oder exzellent. Auf jeden Fall sind wir im lila Bereich.
Mhm.
Sehr gut, sehr gut. Vor allen Dingen für mein Alter natürlich wahnsinnig gut. Das ist dann tatsächlich so ein Indikator dafür, dass man eben ja leistungsstärker ist.
Ja, also ich sage immer, die Uhr sagt viel, wenn der Tag lang ist.
Mhm.
Und manchmal sagt sie einem erst, du bist ja 6 Jahre jünger, als du in Wirklichkeit bist, aber Mann, hast du eine scheiß Fitness. Du hast keinen Zustand oder irgendwie sowas. Also
du bist kein Zustand?
Nee, also jetzt, als ich krank war, ist es extrem rapide runtergegangen.
Mhm.
Und dann war ich erst im regenerativen Bereich und dann hatte ich plötzlich irgendwie Formverlust oder was auch immer. Ist auch egal. Das ist natürlich nochmal was anderes, weil die Uhr ja da eigentlich nur bewertet quasi, was deine Trainingseinheiten für einen Effekt haben und ob jetzt dadurch zum Beispiel deine Fitness steigt oder nicht.
Mhm.
Aber Genau, die Garmin und ich glaube auch Polar und die anderen Uhren haben natürlich irgendeine Skala oder ein Rating, wo sie eben das bewerten und in, ich glaube, 5 oder 6 Kategorien einsortieren.
Ich habe auch ein paar Werte, wie man das so ganz grundsätzlich sich merken kann. Also wo so Werte sind oder wie fit oder unfit man ist bei dem oder dem Wert.
Ja, also es gibt da tausende an Tabellen im Internet und ich habe mich natürlich da auch für meine Videos zur VO2 Max, die auf YouTube stehen, auch eingehend mit befasst. Und zum Beispiel gibt's vom Cooper-Institut, das ist wohl ja das, auf das sich Garmin da beruft.
Das sind die mit dem Cooper-Test, ne?
Ja, auch eine Tabelle, die wird natürlich sortiert nach Männlein und Weiblein, weil Männer in der Regel eine höhere VO2 Max haben als Frauen. Woran liegt das wohl? Die haben halt mehr Muskeln, also anatomisch gesehen, haben auch ein größeres Herz, also einfach bessere Voraussetzungen, sage ich mal, was das angeht.
Jedenfalls an der Front, auf
an der
Seite.
An der Front, ja. Genau, haben sie, sind die Frauen vielleicht ein bisschen niedriger in der Hackordnung, was aber nicht heißt, dass man nicht trotzdem auch richtig, richtig gut sein kann und auch viele Männer überholen kann.
Ja, nur weil das bei Männern möglich ist, heißt es ja nicht, dass jedermann das hat.
Ne? Ja,
also
genau.
Das muss man halt auch ganz klar sagen.
Aber da gibt's halt dann für jedes Jahrzehnt quasi einen Wert, der so als superior eingeschätzt wird und dann, also es heißt hier in dieser Tabelle superior, excellent, good, fair und poor. Mhm. Und das ist dann zum Beispiel, wenn du zwischen 20 und 29 bist, dann solltest du als Mann 55,4 haben, um als quasi herausragend zu gelten. Mhm. Und im Alter von 30 bis 39 sind es dann nur noch 54, zwischen 40 und 49 52,5 und so sinkt das halt immer weiter. Und bei den Frauen nenne ich jetzt einfach mal kurz die Zahlen. Zwischen 20 und 29 gilt ein Wert von 49,6 als der höchste, den man so normalerweise hat, zwischen 30 und 39 47,4 und zwischen 40 und 49 45,3. Kann man alles auch nochmal nachrecherchieren oder ja in unseren Videos nachgucken. Da habe ich das auch nochmal genau aufgeschlüsselt. Ja, also ich finde, diese Werte klingen immer, ja, eigentlich relativ leicht zu erreichen. Also jedenfalls habe ich sie schon erreicht in mancher Hinsicht und denke dann immer, ja, das kann ja jetzt nicht sein, dass das wirklich so toll ist. Und wenn man jetzt weiter recherchiert, dann findet man natürlich, dass zum Beispiel Profisportler, also Marathonis oder Rennradfahrer oder auch Triathleten sehr, sehr viel höhere Werte haben.
Ja, da liegt die Weltspitze halt über 80.
Ja, also es gibt wohl einen norwegischen Rennradler, der ist inzwischen schon mehr oder weniger pensioniert, obwohl der, glaube ich, noch nicht mal 30 ist. Aber der hatte wohl einen Wert von 96, irgendwas. Ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf. 97,5. Oskar Svensson heißt er.
Ja.
Genau. Und also Lance Armstrong wird da auch aufgeführt, aber der hat ja gelobt. Also jetzt, wenn man mal so ein paar ernstzunehmende Menschen nimmt, Paula Radcliffe hat wohl auch eine sehr, sehr hohe VO2 Max 75 oder so. Mhm. Ja, dann sieht man, dass es auf jeden Fall noch sehr, sehr viel weiter hochgeht als diese Werte, die da von dem Cooper-Institut angeführt werden.
Ja, ja, klar. Also da geht es ja auch viel um quasi die Normalsterblichen. Und also da habe ich zum Beispiel die Werte, dass halt, also Frauen, hat Lotte ja schon gesagt, sind immer ein bisschen weiter unten, dass Frauen untrainiert eine 35 haben und Männer halt eine 40. So, und das ist schon, wenn man sich das überlegt, da ist man schon mit, ja, mit 50, 55 oder 60 gut dabei. So, und wir machen das ja auch nicht beruflich, sondern wir machen das ja meistens hobbymäßig und dann ist das schon gut. Ja.
Das stimmt. Allerdings, also einerseits muss man bedenken, dass die VO2 Max natürlich im Alter sinkt. Das liegt vor allem an diesem Herzschlagvolumen, das halt abnimmt.
Beziehungsweise auch der Herzschlag eigentlich sinkt.
Ja, ja, genau. Ja. Sorry, warum habe ich Schlagvolumen gesagt? Ich meinte das Herzminutenvolumen, das sinkt. Also genau, die Herzfrequenz nimmt halt einfach ab.
Mit der Zeit, ja.
Genau, also mit 80 hat man auf jeden Fall nicht mehr so einen hohen Maximalpuls wie mit 30, sage ich mal.
Ja.
Und das macht sich eben dann negativ bemerkbar, sodass eben die VO2 Max runtergeht. Aber man kann natürlich diesen Prozess auch gewisserweise aufhalten, indem man halt trotzdem noch weiter und viel trainiert. Dann wird zumindest dieser Rückgang nicht ganz so stark ausfallen.
Ja.
Aber es macht sich eben auch im Alltag zum Teil bemerkbar, dass Menschen dann nicht mehr in der Lage sind, einen Berg hochzugehen, eine Treppe hochzugehen oder andere Dinge eben über einen längeren Zeitraum zu machen. Also ich gehe jetzt mal nicht von einer Treppenstufe aus, sondern von, keine Ahnung,
Dritter Stock.
In den dritten Stock zu gehen und dann vielleicht auch noch den Einkauf hochzutragen. Das ist ja auch der Grund, warum dann vielleicht ältere Leute irgendwann aus der Dachgeschosswohnung ausziehen, weil es eben altersgerechter ist, weiter unten zu wohnen, beziehungsweise weil einfach ihre allgemeine Fitness nicht mehr dem entspricht.
Ja, wobei das natürlich auch die Entscheidung zum Verhalten in die falsche Richtung ist. Denn Lothar hat es ja schon gesagt, gerade am VO2-Max-Intervalle, und da kommen wir in der Folge, wie man sie trainiert, dann mal drauf, gerade so VO2-Max-Intervalle sind eigentlich das Mittel der Wahl im Alter. Man glaubt es kaum, aber, oder das ist halt auch so das Problem, je älter man ist, umso mehr muss man sich hier schinden.
Mhm.
Oder umso härter, vielleicht nicht mehr, aber härter. Aber das Ziel ist dann eigentlich gar nicht so problematisch. Also ich habe hier auch eine Tabelle. Frauen über 70, wenn die eine VO2 Max über 33 haben, dann sind die schon hervorragend.
Mhm.
Das heißt, wenn wir jetzt eine VO2 Max von 55 haben, dann müssen wir einfach aufpassen, dass wir, bis wir 70 sind, keine 20 Schritte, Prozent, keine 20 Milliliter pro Minute, pro Kilogramm Körpergewicht verlieren. Und dann sind wir schon hervorragend, wenn wir über 70 werden. Und dann können wir auch nochmal vielleicht einen Halbmarathon laufen in dem Alter oder so.
Ja, gibt ja genug Beispiele von, sag ich mal, 80-Jährigen, die noch auf Hawaii starten,
ja.
Auch wenn die dann natürlich im Vergleich zu den anderen sehr langsam sind, das muss man trotzdem erstmal schaffen, so eine Ausdauerbelastung, ne?
Mhm, genau.
Und ja, es ist schon echt krass, was man erreichen kann, wenn man sich eben langfristig wirklich fit hält und wie das eben sich auch auf den ganz normalen Alltag auswirkt, ne? Also es ist ja nicht nur so, dass du dann halt super schnell einen Halbmarathon oder einen Zehner oder einen Fünfer oder was auch immer rennen kannst, sondern dass es dir eben auch nicht schwerfällt, wie gesagt, deine Einkäufe in den dritten Stock zu tragen.
Soll ja auch im normalen Leben Vorteile haben.
Ja, definitiv. Also ich glaube, man unterschätzt das sehr häufig im Alltag, aber so ab einem bestimmten Alltag, 50, 60, macht sich das halt leider, glaube ich, schon sehr stark bemerkbar, wie die Schere da auseinandergeht.
Ich glaube mittlerweile schon früher. Aber das sind ja fast eher schon so ein bisschen gesellschaftskritischere Themen, was uns Triathleten jetzt angeht. Wir haben ja die Folgen zum Energiestoffwechsel gemacht. Ihr habt ja natürlich alle gehört. Und da ist ja ganz klar geworden, wie wichtig dieser Sauerstoff einfach für uns ist. Nicht, wenn wir auf 10 Sekunden unterwegs sind. Also alle, die jetzt den nächsten Weltrekord über 100 Meter aufstellen wollen, interessiert euch nicht. Aber gerade für Leute, die halt länger als 60 Minuten unterwegs sein wollen, ist Sauerstoff einfach extrem wichtig. Weil wir wollen ja unsere Energiereserven schonen. Und da ist eben einfach der Punkt, je mehr Sauerstoff wir in den Körper kriegen, umso besser können wir diese Leistung bringen. Und das ist halt auch der Grund, warum die VO2 Max so eine Kennzahl ist, die quasi wie so eine Note immer über die Uhr kommt und uns bescheinigt, wie fit wir doch sind.
Mhm.
Die Sache ist nur die, dass es auch viele Punkte gibt, die ja so eine Messung ja problematisch macht oder so eine Einschätzung von der Uhr. Ein Punkt ist ja zum Beispiel schon das Gewicht, habe ich ja angesprochen. Es ist halt auch nochmal so eine Sache, dass ja eigentlich diese Uhr gar nicht messen kann, wie viel Sauerstoff über unser Blut in die Bewegungsmuskulatur kommt und wie viel davon wieder zurück. Das heißt, die Uhr kann ja eigentlich gar nicht messen, wie viel Sauerstoff wir da dann wirklich auch benutzen. Mhm. Und das ist natürlich so ein Punkt, wo es, wenn man diesen Wert wirklich genau oder möglichst genau wissen will, und wo man vielleicht dann auch direkt mit diesem Wert arbeiten will, man über die Diagnosemöglichkeiten schon nachdenken muss.
Ja, absolut. Ich habe mich damit auch ein bisschen auseinandergesetzt im Zuge meiner Recherche und habe mal rausfinden wollen, ob jetzt die Zahlen, die die Uhr ausspuckt, so halbwegs realistisch sind oder nicht. Weil, wie du schon sagst, normalerweise müsste man ins Labor gehen und eine Leistungsdiagnostik machen und eben die Atemgase analysieren. Und dann wüsste man ja ganz genau, okay, so und so viel Sauerstoff geht rein, so und so viel Sauerstoff kommt raus. Ja. Und dann kann man eben darüber das auch berechnen. Zusätzlich kriegt man natürlich auch noch ganz viele andere Werte bei der Leistungsdiagnostik und Empfehlungen, wie man denn trainieren kann. Also das hat auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Mehrwert im Vergleich jetzt zu irgendeiner Zahl, die die Uhr dir anzeigt. Ne? Die ist ja dann einfach nur so für dich selber zur Einschätzung. Ja. Garmin und Co. sagen eigentlich auf ihren Webseiten auch, dass es nur eine Schätzung ist und keine richtige Messung.
Ja.
Also die geben dann aber trotzdem an, es wäre ja zu, weiß ich nicht wie viel Prozent, 95% oder so genau. Und dann gibt es da eben so Erklärungen wie, die Uhr setzt natürlich deine Herzfrequenz, also quasi wie sehr dich das anstrengt, was du gerade machst, ins Verhältnis zu dem, wie schnell du unterwegs bist. Also beim Laufen ist das ja relativ einfach und beim Radfahren auch jedenfalls, wenn du auf einer flachen Strecke unterwegs bist. Aber das wird dann eben schon wieder schwierig, wenn du eben mehr Trails läufst oder eben andere Strecken wählst. Dafür gibt es dann eben auch einen speziellen Trail, also eine spezielle Aktivität, die du auswählen musst, und dann musst du eben auch auswählen, dass die VO2 Max darauf basieren soll. Also wenn du dich jetzt wunderst irgendwie, ich habe eigentlich in letzter Zeit immer voll viel trainiert mit Höhenmetern und so weiter und trotzdem sinkt meine VO2 Max, dann liegt es vielleicht daran, dass die Uhr eben nicht gecheckt hat, dass du da eben irgendwo in den Bergen unterwegs warst. Mhm. Also das ist wohl ein relativ verbreiteter Fehler bei der Messung. Muss man dann eben entsprechend einstellen. Ansonsten scheinen aber diese Schätzungen gar nicht mal so daneben zu liegen. Also es gibt sehr viele Untersuchungen oder, sage ich mal so, Feldtests dazu von auch anderen YouTube-Kanälen, die dann zum Beispiel einen Test im Labor gemacht haben und kurz darauf irgendwie die VO2 Max von der Uhr haben messen lassen. Es gibt sogar auch Ruhemessungen, also du setzt dich einfach nur hin, wartest 2 Minuten und dann sagt dir die Uhr, das ist deine VO2 Max. Mhm. Und größtenteils waren diese Werte dann so wirklich bis auf 5% genau. Also mal ein bisschen drüber, manchmal ein bisschen drunter im Vergleich zum Laborwert. Und das ist ja schon mal ganz nett, wenn man dann weiß, okay, ich kann mir sparen, diese Untersuchung zu machen.
Ja.
Auf der anderen Seite hat man dann natürlich auch ganz viele andere Werte nicht, die eventuell relevant sein könnten.
Ja. Und ich glaube, man muss dann halt auch schon das Verständnis haben für den Wert, um den mit der Uhr dann auch richtig ermitteln zu können. Weil wenn ich Gewichtsschwankungen habe, ich trage die nicht gleich in meiner Uhr ein. Ich weiß aber, es gibt gerade auch wegen Swift einige Menschen, die das auch quasi beruflich machen. Also YouTuber, die sich mit Tech und so Sachen auseinandersetzen, dass die schon sehr darauf achten, dass sie da immer das richtige Gewicht hinterlegt haben, weil das natürlich auch bei Swift immer eine Rolle spielt.
Du meinst die Watt pro Kilogramm, oder?
Ja, klar. Das sind auch die Watt pro Kilogramm. Und da ist dann natürlich auch die VO2 Max Messung genauer als bei jemandem, der das halt nicht so macht. So, aber ich finde es auch interessant. Und wenn wir mal die Gelegenheit haben, würde ich auch auf jeden Fall gerne so einen Test machen. Und mal gucken, wie das bei uns so ist. Oder bei mir.
Ja, es gibt tatsächlich auch so ein paar Feldtests, die da empfohlen werden. Also, dass man das zu Hause selber rausfindet, entweder beim Laufen oder beim Radfahren. Und dann gibt es eben entsprechende Formeln, um das rauszufinden.
Mhm.
die sind natürlich noch weniger genau, würde ich sagen, aber auch ein ganz gutes Mittel, um ein bisschen rauszufinden, wie sehr man sich quälen kann.
Ja, ja. Und dafür gibt es viele Tests.
Genau, um das generell ist es ja immer gut, wenn man sich quält, weil meistens steigt genau in dem Moment dann die VO2 Max, weil es geht ja darum, so viel wie möglich Sauerstoff auf einmal zu verwerten.
Ja, ja, genau, genau. So, ich glaube, damit haben wir relativ gut erklärt, was sich hinter diesem Begriff verbirgt. Ich würde sagen, wir machen mal noch eine Folge, wie man die VO2 Max erfolgreich trainieren kann, worauf man dabei auch achten muss. Dann können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr über die Aufnahme eben sprechen. Also welche Punkte in diesem ganzen Ablauf wichtig sind oder welche Punkte wir in diesem ganzen Ablauf auch trainieren können, um unsere VO2 Max zu erhöhen. Aber es ist ja auch ganz klar so, es geht uns ja im Endeffekt nicht darum, die VO2 Max zu erhöhen, sondern es geht uns darum, fitter zu werden. Und das ist halt die Kennzahl, die uns die richtige Richtung weisen kann oder uns quasi bestätigt, dass wir das schaffen oder geschafft haben.
Hm, ja, finde ich ein gutes Stichwort, weil allein der Wert nützt dir natürlich nichts. Nee. Du möchtest halt deinen Halbmarathon, deinen Zehner, deinen Fünfer so schnell wie möglich laufen können oder willst deinen Einkauf in den dritten Stock tragen. Ja. Das sind die Dinge, die wirklich wichtig sind.
Richtig.
Und abgesehen davon muss man natürlich auch beachten oder im Hinterkopf behalten, dass die VO2 Max lange nicht alles ist, wenn du im Wettkampf eben Platten hast, wenn du dich nicht richtig verpflegst, oder da irgendwie in Energiedefizit kommst, dann hast du ganz andere Probleme als deine VO2 Max. Dann liegt es nämlich nicht an deiner Fitness, sondern eben vielleicht auch einfach am Köpfchen oder auch an der fehlenden Erfahrung. Da kann man natürlich auch einiges machen. Ich wollte nur sagen, nur weil du eine hohe VO2 Max hast, heißt es noch lange nicht, dass du dann den Wettkampf irgendwie auch rockst oder gewinnst oder irgendwas.
Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein guter Grundstein.
Es ist ein guter Grundstein, definitiv. Aber im Triathlon kommen so viele Dinge zusammen, dass das eben nur ein kleines Puzzleteil ist.
Ja. Ja. Trotzdem sprechen wir in einer der nächsten Folgen drüber, wie wir die schön nach oben schrauben können und wie wir dann vielleicht unsere Einkäufe demnächst auch in den 16. Stock tragen können oder eben einfach beim nächsten Wettkampf viel weiter vorne landen.
Das wäre auf jeden Fall erstrebenswert.
Ja, ja. Um das nicht zu verpassen, Abo dalassen. Und dann gibt es die nächsten Folgen direkt aufs Smartphone. Wir freuen uns, dass du mit dabei warst. Schön, dass du zugehört hast. Wir hoffen, du hast was gelernt. Und dann viel Spaß beim Training und bis zur nächsten Folge.
Bis dann.
Ciao, ciao.